Ich habe jetzt im Studio Christoph Jünke, deines Zeichens Historiker und Publizist aus Bochum und hat unter anderem das Buch geschrieben, Der lange Schatten des Stalinismus. Hallo?
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Genau, und es geht halt nach wie vor um das Buch Nie wieder Kommunismus, das von der Inix rausgegeben wurde. Und du hast da einen Beitrag geschrieben, einen Artikel, und da geht es um den Stalinismus, um die Säuberung in den 30er Jahren.
Ja.
Und das soll halt auch so ein bisschen das Thema sein in dem Interview. So ein bisschen geschichtlicher Rückblick für unsere Hörerin. Stalinistische Säuberung in den 30ern. Dann kannst du mal erzählen, wann das losging und wie das abgelaufen ist.
Ja, das ist natürlich schon gar nicht so einfach zu sagen, je nachdem, wie man das interpretiert. Aber klassischerweise sagt man, dass der Höhepunkt eigentlich die sogenannten Moskauer Schauprozesse sind von 1936 bis 1938. Das waren drei große bekannte Schauprozesse, dann auch noch ein paar geheime. Aber das ist eigentlich nur die Spitze eines Eisberges, der eigentlich schon Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre begonnen hat. Das heißt, wir haben im Laufe der 30er Jahre eine zuspitzende Radikalisierung der Auseinandersetzung in der Sowjetunion, wo zunehmend eben Form der Repression von Gewalt und Terror und eben auch Formen dieser Säuberung und Schauprozesse dann um sich gegriffen haben. Das wissen wir heute, das hat sich damals nur teilweise als bekannt gewesen, aber der Höhepunkt, wie gesagt, begann dann eigentlich 1936 und das war für die meisten Zeitgenossen ein großer Schock. Und in diesen Schauprozessen sind zuerst eigentlich nur führende alte Bolschewiki angeklagt worden des Terrors, der Sabotage und alle solcher sehr weitgehender Sachen, der Kooperation mit dem deutschen Faschismus, und die sind dann alle zum Tode verurteilt worden und auch erschossen worden, hingerichtet worden. Aber wie gesagt, das war nur der Hintergrund einer großen Welle von Säuberungen, die sich nicht nur auf die kommunistische Partei ausgedehnt hat, auf die gesamte kommunistische Partei, sondern eigentlich auf den ganzen Staatsapparat, auf die Wirtschaftselite und, das weiß man auch heute sehr viel genauer als früher, auf die gesamte Bevölkerung. Das heißt, die gesamte Bevölkerung war in millionenfachem Ausmaß von diesen Säuberungen, von diesen Terrormaßnahmen eigentlich betroffen. Und das hörte dann Ende 38 vorübergehend auf. Dann wurde das genauso bürokratisch eigentlich beendet, wie es begonnen hat. Aber immer wieder hat das neue Regime, das Stalin-Regime, das Regime der Kommunistischen Partei, eigentlich auch später auf partielle Formen des Terrors und auch solche Formen wieder zurückgegriffen, aber eben nicht mehr in dieser Dauerhaftigkeit. Bis zum Tode von Stalin, dann hörte das auf. Aber das ist so ein bisschen der grobe Kontext des Ganzen. Wie gesagt, der Höhepunkt war dann aber in den Jahren von 36 bis 1938, wo, wenn man da noch ein paar Zahlen sagen kann, man sagen kann, dass in den anderthalb Jahren von Mitte 37 bis Ende 38 etwa 1,5 Millionen Menschen verhaftet wurden in der Sowjetunion, die Hälfte davon hingerichtet und die andere Hälfte in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt wurde. Aber wie gesagt, die sind nur die 1,5 Jahre von Mitte 37 bis 38. Die Jahre davor hat sich das länger hingezogen. Insofern kommt man auf mehrere Millionen. Die Zahlen sind nicht ganz bekannt. Aber da ist die Forschung auch noch nicht am Ende heute.
Wenn das schon Ende der 20er losging, was war denn überhaupt der Auslöser? Also wer hat die Säuberung angefangen, mit welcher Zielsetzung, und hat sich das dann irgendwann selbstständig gemacht, oder wie kamst du diesen riesigen, also sowohl von den Zahlen als auch von der Zeitdauer Projekt?
Ja, den Anfang kann man sehr genau datieren auf das Jahr 1928, die sogenannte zweite Revolution Stalins, wie sie in der Literatur genannt wird, als Stalin mittlerweile der Generalsekretär der Kommunistischen Partei zum mächtigsten Mann wurde und die Innenpolitik in der Sowjetunion eine Wende gemacht hat hin zu dem, was dann die Kollektivierung war, die massenhafte Vergesellschaftung sozusagen der Bauernschaft, der Mehrheit der Sowjetunion, aber auch eben der forcierten Industrialisierung. Und diese Gesellschaftsumwälzung, die diese beiden Phänomene bezeichnet, also Kollektivierung und Industrialisierung ab Ende 28, hat eben zu einer unglaublichen gesellschaftlichen Mobilisierung geführt und wie das bei solchen gesellschaftlichen Mobilisierungen dann in der Regel der Fall ist, auch zu unglaublichen Auseinandersetzungen, vor allen Dingen eben mit der Bauernschaft, die davon als erstes betroffen wurde. Und dann hat einfach, das haben die meisten Bauern sich dagegen gewehrt, gegen diese Maßnahmen, gegen diese Form von Enteignung. Und dadurch hat sich einfach auf dem Lande eine Situation des Klassenkampfes oder der massiven Auseinandersetzung herausgebildet, auf die dann die Kommunistische Partei zunehmend mit Gewalt reagiert hat, weil sie das nicht mehr in den Griff bekommen haben. Also hier ist eigentlich die Ursache dieser Gewaltförmigkeit in dem Versuch der stalinschen Führung der Kommunistischen Partei, die vorher schon ihre Oppositionellen ausgrenzen lassen, eben diese Gesellschaftsumwälzung, die man für wichtig und für nötig erachtete, mit Gewalt durchzusetzen. Und das hat dann schon Anfang der 30er Jahre schon zu Tausenden von Bauernaufständen geführt und entsprechenden Gewaltmaßnahmen. Das ist dann immer wieder abgebrochen worden. Es gab immer wieder Phasen, wo man versucht hat, wieder auf Kompromiss zu schalten. Aber jedes Mal hat eigentlich diese Auseinandersetzung immer wieder neu begonnen, hat sich fortgesetzt und hat sich im Laufe der 30er Jahre kumulativ sozusagen radikalisiert. Und dann eben vor allen Dingen im Jahr 34, als, das ist so das andere große Datum, als einer der wichtigsten Mitkämpfer von Stalin, der Kirov, umgebracht wurde, also als sozusagen Leute von ganz oben von Attentätern umgebracht wurden, das ist bis heute noch nicht geklärt. Da hat dann Stalin gesagt, so jetzt ist auch sind auch die Gegner in unserer Partei so mächtig, dass man eben auch unsere Partei selbst säubern muss. Das war bis dahin noch nicht üblich, das war bis dahin noch kein Thema. Aber dann hat dieser Prozess der Gewalt und des Terrors eben auch auf die Partei selbst übergriffen. Und so hat sich das weiter radikalisiert bis hin eben dann zu den Schauprozessen 36.
Waren das dann immer gezielte Leute, die sich da rausgepickt haben, oder wurde das dann irgendwann wahllos und das dann einfach alle möglichen Leute unter dubiosesten Anschuldigungen halt irgendwelchen Säuberungen zum Opfer gefallen sind?
Ja, das auf der einen Seite muss man sagen, waren die Opfer vollkommen willkürlich und wahllos, und auf der anderen Seite hat das Ganze doch natürlich eine gewisse Logik. Also man weiß heute, dass die überwiegende Mehrzahl, also fast alle, im Sinne der Anklagen in der Regel unschuldig gewesen sind. Also insofern war es wahllos und willkürlich. Aber dieses System des Terrors baute eben darauf auf, dass alle, die verdächtig waren, die sich nicht konform gegenüber den herrschenden Verhältnissen verhalten haben. Und da man das in der Regel nicht weiß, also wenn Leute sich wehren, weiß man das, dann kann man die entsprechend zu Opfern machen. Aber es betraf eben auch viele, die früher schon irgendwann aufgefallen waren, die also zum Beispiel in den Revolutionsjahren 18, 19 sozusagen auf der falschen Seite gestanden haben, die Bürgerliche waren, wie es hieß, die Sozialrevolutionäre waren, alle die Leute, die Anfang der 30er Jahre meinetwegen gar nichts mehr gemacht haben, aber sie waren bekannt, weil sie in den Akten vermerkt waren. Und man hat einfach in dieser Zeit auf der Suche nach Schädlingen und nach Gegnern einfach konsequent alle bisherigen Akten genommen und geguckt, wer war bisher auffällig, und daraus geschlossen, dass solche Leute eben potenzielle Gegner waren. Und diese potenziellen Gegner, auch wenn sie faktisch gar keine mehr waren, hat man eben zu Opfern stilisiert, um dann daraus wiederum die Logik zu machen, wenn es die schon als Gegner gibt, dann muss man eben weitere suchen. Also man hat eigentlich auf bis dahin auffällig gewesene Leute eben zurückgegriffen, und das hatte eine gewisse bürokratische Logik, weil alle diese Leute systematisch seit der Revolution erfasst waren, und auf diese Listen hat man dann zurückgegriffen.
Vielleicht können wir das Ganze ja sinnbildlich anhand eines der beiden Säuberungen, oder wie viel waren das? Also so 36 ging es, glaube ich, los. Dann kannst du ja mal erzählen, wie das dann vonstatten ging und was da genau passiert ist.
Wenn man vielleicht einfach den ersten Prozess nimmt, die meisten Leute überrascht hat, das war der sogenannte Prozess der 16 im August 1936. Da wurden angeklagt Grigori Sinowjew, Lew Kamenjew, das waren zwei der wichtigsten führenden Bolschewiki neben Lenin und Trotzki, Außerdem andere Leute wie Smirnov, Jevdokimov, also die kennt man heute natürlich bei uns nicht, aber wie gesagt, das war die revolutionäre Elite des Jahres 1917-18. Diese Leute wurden angeklagt der Verübung einer Reihe von Terrorakten gegen die Führung der KPdSU, also der Kommunistischen Partei und der Sowjetregierung. Das bezog sich, wie gesagt, schon auf diesen schon genannten Kirov-Mord und das Phänomen war eben, dass diese Leute dann in diesen Prozessen auch sehr breit gestanden haben. Und das hat schon damals für eine große Verwirrung gesorgt, weil eben man gesagt hat, ja, sie gestehen es doch selber, solche großen Revolutionäre, die würden das ja nicht gestehen, wenn da nicht was dran ist. Natürlich war schon damals eigentlich vielen bekannt, dass das nicht ganz richtig ist, dass diese Geständnisse durch Folter erpresst wurden, durch auch andere Formen von Erpressung, durch politisch-moralische Erpressung. Also hier ist einfach ein großer Schauprozess gewesen, wo die Leute gestanden haben, all diese komischen, für sie eigentlich oder für linke Revolutionäre komische Taten. Und auf der Grundlage wurden sie dann verurteilt und auch danach hingerichtet. Und das das wiederholte sich dann. Also das eine war im August 1936, der zweite Prozess kam dann im Januar 37. Auch da wieder andere ehemalig führende Bolschewiki, die dann eben angeklagt wurden, den Kapitalismus in der UdSSR wieder herstellen zu wollen oder Arbeiter zu vergiften, wie es so hieß, oder Zugentgleisungen zu organisieren. Also es waren sehr abstruse Vorwürfe, die da im Raum standen und die ihnen vorgeworfen wurde. Und diese Leute haben aber trotzdem einfach freiwillig gestanden. Das hat bei vielen Kommunisten und vielen anderen Gutgläubigen dafür gesorgt, dass gesagt wurde, na, da ist wohl doch irgendwas dran. Aber wir wissen natürlich, also wir wussten, eigentlich konnte man schon damals wissen, aber heute wissen wir es erst recht. Es war da in der Regel gar nichts dran. Sie waren sämtlich erfoltert und erpresst, diese Geständnisse. Und eigentlich hörte das, ein entscheidender Punkt ist bei diesen Prozessen, der sogenannte Geheimprozess gegen die Rote Armee. Das war zwischen dem zweiten und dem dritten Schauprozess. Dieser Prozess ist deswegen ganz wichtig, der war eben nicht öffentlich wie die anderen Schauprozesse, aber hier wurde die gesamte Führung der Roten Armee angeklagt und auch später hingerichtet. Aber das war deswegen wichtig, weil es für die interne Diskussion sehr wichtig war, weil den Leuten dann, allen Leuten, die bis dahin auch noch oppositionelle Neigung hatten, eben gemerkt haben, so, jetzt ist Schluss, jetzt gibt's keinerlei Möglichkeit mehr der Dissidenz. Und man weiß auch heute, dass das gar nicht so weit her ist. Also bis dahin, also bis zu diesem späten Zeitpunkt gab es massive Versuche, eben auch aus dem inneren Kreis der Kommunistischen Partei Stalin an diesem Werk, an diesem Mordwerk sozusagen zu hindern oder das teilweise zu ändern. Und aber dafür waren diese Schauprozesse eben wichtig, sozusagen die letzte Form von Widerstand zu brechen, damit dann wirklich die ganze komplette Politik dieser Gesellschaftsumwälzung auch wirklich unhinterfragt dann weitergehen kann.
Na, diese Schauprozesse wurden ja begleitet von gigantischen Säuberungswellen in der Partei, in der Verwaltung und überall. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen?
Ja, das, wie gesagt, das war nur der Kopf und das zog sich dann in die Gesellschaft stückweit massivst eigentlich ganz flächendeckend um und es waren Millionen von Menschen betroffen. Eigentlich egal aus welchen Schichten, es gibt also auch da keine Präferenzen, sozial, politisch. Es war also ein Prozess, der zu einer Gesellschaft führte, wo sozusagen überall lokal man unter der Gefahr stand, mit solchen Formen von Prozessen überrollt zu werden, wo die Leute einfach permanent Angst hatten und wo dann einfach dieser gesellschaftliche Unmut, der da war, über die herrschende Politik sich nicht mehr Bahn brechen konnte. Und das bezog wirklich Intellektuelle, Arbeiter, Bauern, also da gab es keinerlei Unterschied. Es bezog sich auf die gesamte Gesellschaft.
Wie ist denn das vonstatten gegangen? Gab es da irgendwelche Richtlinien, alle Anklagen, die nicht rechtzeitig die rote Fahne am 1. Mai gehisst haben? Oder also war das so ein Selbstläufer, dass dann irgendwie die Richter von sich aus dann losgezogen sind? Oder wie ging das?
Das ist auch da wieder ein beidseitiger Prozess. Also es gab von oben sogenannte Opferquoten. Das heißt, das politische Büro, die Führungsspitze um Stalin hat gesagt, wir wollen in den und den Zeiträumen, in den und den Gebieten so und so viele Täter präsentiert bekommen. Und das war also in diesem Sinne vollkommen willkürlich. Man weiß heute auch noch nicht, nach welchen Kriterien das eigentlich festgelegt wurde. Also insofern war das vollkommen willkürlich. Aber dann hat man eben lokal vor Ort, sind dann die einzelnen politischen Führer und Richter und Vertreter der Partei losgezogen und haben dann eben gezielt Leute gesucht, um diese Quoten zu erfüllen. Und da kommt dann sozusagen das Lokale, das Selbsttätige dieser Leute hinzu. Also es war ein Prozess gleichermaßen von oben wie von unten, der dazu geführt hat, dass die Leute eben hemmungslos nach Verdächtigen gesucht haben und teilweise eben auch Leute präsentiert haben, die dann von oben sozusagen wieder freigesprochen wurden. Aber ja, es ist ein beidseitiger Prozess in diesem Sinne, ja.
Ja, das war ja bestimmt auch Vorbild für diverse andere realsozialistische Staaten halt nach dem Zweiten Weltkrieg, oder wie war das mit diesen Säuberungswellen?
Also in dieser Form ist das, glaube ich, historisch einmalig gewesen, was die Sowjetunion anbelangt. Wir finden in vielen anderen Staaten des Ostblocks nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbare Prozesse, gerade Ende der 40er Jahre, auch bis hin auch in die DDR. Also auch da finden wir Schauprozesse, die allerdings immer auf einem deutlich vergleichsweise niedrigeren qualitativen und quantitativen Niveau stattgefunden haben. Das heißt, dort wurden führende Oppositionelle oder vermeintliche Oppositionelle angeklagt. Aber das bezog sich nur partiell auf die gesamte Gesellschaft. Also dieser umfassende gesellschaftliche Charakter, den hat das nur in der Sowjetunion angenommen. Aber wir finden in allen vergleichbaren Staaten später trotzdem die Anlage zu solchen Prozessen mit den damit verbundenen politischen Säuberungen und Verdächtigungen.
Dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei Christoph Jünke, Historiker und Publizist und Autor des Buches Der lange Schatten des Stalinismus.
Ja, gern geschehen.